für die Gemeinde. Wer von euch betet regelmäßig für die Gemeinde oder für seine Gemeinde? Oh oh. Gut, dann haben wir ja heute das richtige Thema. Paulus betet eigentlich, er schreibt in ganz vielen seiner Briefe am Anfang, immer wenn ich an euch denke, dann bete ich auch für euch. Übrigens ist das mir vor Jahren in Griechenland aufgefallen, das ist aber auch schon weniger geworden. Also wenn man jetzt da ist, ist es vielleicht gar nicht mehr so extrem. Aber als unsere Kinder klein waren, also vor 26 Jahren ungefähr, waren wir das erste Mal da unten. Und wir haben kein Auto gemietet, sondern wir haben alles mit Linienbussen gemacht. Und immer, wenn man an der Kirche vorbei, vor einem Friedhof vorbeifuhr oder auch an einem Pfarrer vorbeifuhr, dann ging das dreimal bekreuzigt. Also bei manchen sah das mehr aus, als wenn sie einen Fleck vom Hemd abkratzen wollen. Bei manchen war das ganz deutlich. Aber fast alle haben das gemacht. Wie gesagt, dann waren wir 10 Jahre später nochmal da, da war das schon deutlich weniger. Leider irgendwo. Ja gut, es ist ja auch die Frage, ist das jetzt ein Reflex? Ja, weil man das einfach gewohnt ist. Oder ist das eine innere Haltung, wenn ich irgendetwas antreffe, was mich an Glauben, an Gott erinnert, dann mache ich mir erstmal bewusst, dass das auch was mit mir zu tun hat. Ob das jetzt das Zeichen des Bekreuzigens ist. Ich fürchte, bei vielen ist es einfach ein Reflex, den man macht. Bei mir wäre das auch so. Also ich muss mir immer was Neues einfallen lassen, was mir hilft, an die Dinge zu denken, weil sobald da Routine reinkommt, bin ich nicht mehr bei der Sache. Aber da sind ja Menschen auch unterschiedlich. Da ist jeder ein bisschen anders gestrickt. Aber dieses bewusst, immer wenn ich an euch denke, bete ich für euch. Das ist ja nicht nur, muss man ja nicht nur für Gemeinde. Das kann man ja auch im Blick auf Freunde, Bekannte. Und ich frage mich so, worum beten wir denn, wenn wir für die Gemeinde beten? Was sind unsere Gebetsanliegen? Dass die Gemeinde wächst, dass die Finanzen klar gehen. Worum beten wir eigentlich? Oder worum beten wir, wenn wir für Personen beten? Ja, wenn wir für Verwandte beten, wenn wir für andere aus der Gemeinde beten. Und worum beten wir, wenn wir für uns selber beten? Was erbitten wir von Gott? Was wünschen wir uns von Gott, wenn wir mit ihm reden? Unser Text heute ist die Fortsetzung der Predigtreihe, die ich vor dem Urlaub gehalten habe, aus Epheser 1. Und lasst uns das erstmal lesen. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Also nur ein Satz. Haben heute nur einen Satz als Predigttext. Gut, aus dem letzten Satz habe ich 3 Predigten gemacht. Das ist halt Paulus. Darum, nachdem auch ich gehört habe, Paulus hört von den Gemeinden. Er hat immer wieder Leute, also damals gab es ja kein Internet, kein Telefon, nix, aber es kamen immer mal wieder Leute, manchmal waren das Geschäftsleute. Ist euch mal aufgefallen, die beiden Ananias, Simeon und Hanna, Ananias und Sapphira. Ist euch mal aufgefallen, in welchem Ort kommen die vor in der Bibel? Ihr könnt fast nichts falsch machen. Sie kommen in Ephesus vor, in Korinth und in Rom. Also auch damals gab es schon Leute, die sind ein bisschen in der Welt rumgekommen. Ja? Also die waren nicht alle. Manchmal waren das also Geschäftsleute, von denen er dann gehört hat. Manchmal waren es Reiseprediger. Manchmal waren es aber auch Leute, die ganz gezielt zu ihm geschickt worden sind, um ihm zu berichten. Oder er hat jemanden in die Gemeinde geschickt und er ist zurückgekommen. Paulus war einigermaßen auf dem Laufenden, was seine Gemeinden angeht. Und heute ist das ja alles viel einfacher. Aber manchmal frage ich mich, sind wir auf dem Laufenden? Kriegen wir überhaupt so richtig mit? Interessiert uns das? Und dann hat er mehrere Sachen gehört. Erstens, darum, nachdem auch ich gehört habe, von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus. Ja, also Paulus hört von dem Glauben der Menschen in der Gemeinde. Ist unser Glaube Gesprächsthema? Ist das ein Thema, von dem man berichtet, Mensch, also wie der oder die, ich nenne jetzt mal keine Namen, wie die ihren Glauben leben, das ist faszinierend. Das nimmt mich mit, das berührt mich. Mensch, Paulus, das müsstest du mal erleben, wie die ihren Glauben leben. Das ist Gesprächsthema. Und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Wie sieht das mit unserer Liebe zu allen Heiligen aus? Also natürlich gibt es da welche, mit denen verstehen wir uns und da haben wir eine Bombenbeziehung. Aber wie ist das mit unserer Liebe zu den schwierigen Heiligen? Die gibt's ja auch. Wie sieht es da aus? Oder wie sieht das aus mit unserer Liebe zu den Heiligen, die ihren Glauben völlig anders leben als wir? Ist aber heute mal nicht das Kernthema, weil das Kernthema heute soll das Gebet sein, nämlich das, was jetzt kommt. Paulus sagt, ich höre nicht auf mit zwei Dingen. Einmal zu danken für euch. Ich habe das gehört und es hat mich bewegt, es hat mich berührt und ich höre nicht auf, für euch zu danken. Und ich glaube, dafür ist es ja notwendig, dass wir uns mal bewusst machen, was wir aneinander haben. Ja, wenn ich danken will für die Gemeinde, ich bin dankbar für das Wunder, das Gott getan hat, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Ist ein Zitat von Ulrich Pazani, der hat mal gesagt, jede Bekehrung ist eine Totenauferweckung. Dann sitzen hier ein paar, die eine Totenauferweckung erlebt haben. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, also gehe ich mal von aus. Hier sitzen einige, die vom geistlichen Tod zum Leben gekommen sind. Das ist doch ein Grund zum Danken, oder? Da sind Menschen, die haben mir vom Glauben erzählt. Das ist doch ein Grund zum Danken. Da gibt es Menschen, die mir helfen, mein Glaubensleben zu leben. Mal indem sie mich ermutigen, mal vielleicht auch indem sie mich ermahnen. Unsere Tochter war jetzt also ganz berührt, haben gestern telefoniert und dann sagt sie so, mir hat jemand einen Satz mitgegeben, der steht so nicht in der Bibel, ist aber trotzdem richtig und der hat sie richtig umgehauen, nämlich, wenn Gott für uns ist, wie kannst du dann gegen dich sein? Ja, also nur mal so, so ein Satz gibt einem jemand mit und ermutigt. Es gibt genug Grund zum Danken. Natürlich kann man auch jammern. Wir können die jammern, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben, dass die Leute so komisch sind in der Gemeinde, dass dies und das. Aber Paulus sagt erstmal, ich fange an oder ich höre nicht auf, für euch zu danken. Halleluja, da habe ich noch ein weites Übungsfeld. Manchmal gelingt mir das ganz gut mit dem Aufhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Zweite, ich gedenke euer in meinem Gebet, also Fürbitte. Ich denke an euch, sagen wir ja auch manchmal, ich denke an dich. Manchmal würde ich mir wünschen, wir würden das aussprechen. Ich bete für dich. Das meinen wir ja in der Regel, wenn wir das so sagen. Ja, ich denke an dich. Aber hier sagt Paulus es genauso, ist also durchaus eine biblische Formulierung. Ich gedenke an euer in meinem Gebet. Ich bete für euch. Und das, worum er dann betet, das hat mich fasziniert. Nämlich erstens, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, also wer soll was geben, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe. Und da ist zunächst mal den Geist der Weisheit. Ja, wir haben manchmal so vordergründige, schenke, dass der gesund wird, schenke, dass es dem gut geht, dass er am Arbeitsplatz klarkommt. Und wir dürfen um diese Dinge beten. Ja? Also bitte nicht, dass einer sagt, wir sollen nicht mehr um Heilung beten oder um ein gutes Auskommen am Arbeitsplatz. Da dürfen wir drum beten. Natürlich dürfen wir das. Aber Paulus setzt hier ganz andere Prioritäten. Er sagt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit. der Weisheit. Ja? Und wozu? Der Weisheit und der Offenbarung. Ja, das sind ja zwei Dinge. Weisheit, ich definiere Weisheit gerne mal, wissen, was richtig ist und es auch tun. Ja, also wissen, was richtig ist, das ist vielleicht Intelligenz, Klugheit, was weiß ich, aber es auch zu tun, das ist Weisheit. Ja, das Richtige zu tun. Und Offenbarung, das ist ja das zu erkennen, was verborgen ist eigentlich, was versteckt ist. Dass er euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Darum geht es im Kern. Es geht darum, Jesus zu erkennen, Gott zu erkennen in seinem Wesen. Darum betet Paulus, wenn er für die Gemeinde betet. Er betet, ich bete, dass ihr diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung habt, ihn, den lebendigen Gott, zu erkennen. Warum ist das so wichtig? Es ist deshalb so wichtig, weil nur wenn wir Gott erkennen, können wir auch erkennen, was er für uns hat. Nur wenn wir Gott erkennen, können wir auch begreifen, was wir an ihm haben. Und mir ist was durch den Kopf gegangen, als ich das hier so gelesen habe. Der Epheserbrief ist ja gedacht als Impfstoff gegen so bestimmte Irrlehren, die damals grassiert sind. Also da waren so Geheimlehren. Ja, also wenn du zu uns gehörst, dann erfährst du noch Geheimnisse, die sonst keiner weiß und die dir helfen können, dein Leben zu gestalten und vielleicht sogar auch im Blick auf die Ewigkeit. Und Paulus setzt dagegen, ich bete, dass ihr Weisheit und Erkenntnis habt, Gott zu erkennen, Gott wahrzunehmen. Dann braucht ihr den anderen Müll nämlich nicht. Und das ist eigentlich eine Sache, die ist heute genauso. Ich meine, ist schon eine Weile her, hat Tiki Küstenmaterial eine Karikatur gezeichnet. Da laufen Leute aus verschiedenen Religionen rum, sieht man so an der Kleidung, und die haben eine tolle Perle in der Hand. Und die halten ihre Perle hoch und staunen. Und da sitzen da zwei Christen, sagt der eine zum anderen, was haben die anderen Religionen doch für Schätze? Und dabei sitzt er auf einer Truhe mit Perlen, die überquillt. Ja, die anderen haben jeder eine und sie sitzen auf einer ganzen Truhe voller Perlen, kommen mit den Füßen gar nicht auf den Boden. Aber was sind die anderen doch reich? Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus hier sagen will. Ich bete, dass ihr erkennt, was ihr habt. Es geht gar nicht in erster Linie darum, was Neues zu erkennen, sondern es geht darum zu erkennen, vor Augen zu haben, was wir in Jesus haben. Dass wir erkennen. Deswegen war ja der Lobpreis, der davor steht, also die drei letzten Predigten, Ehre den, also gelobt sei Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, da ging es ja auch schon darum. Und ich bete darum, dass ihr das erkennt. Und er gebe euch, also hier hat der Übersetzer der Luther-Übersetzung, also der Revision, dann mal einen Punkt gesetzt. Eigentlich ist das eine Fortsetzung, ist derselbe Satz. Er gebe euch also den Geist der Weisheit, den Geist der Offenbarung und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Ja, diese Doppelung, ja, also Augen des Herzens sind eigentlich schon erleuchtet, aber erleuchtete Augen des Herzens, also dass ihr mit dem Herzen sehen könnt, damit ihr erkennt, damit ihr das wahrnehmt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Ihr müsst nicht irgendwelchen Dingen hinterherlaufen. Ihr seid schon berufen zu einer riesigen Hoffnung, dass ihr erkennen könnt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Ja, also reich Herrlichkeit, Erbe der Heiligen. Also Paulus schwelgt hier. Ich habe das Gefühl, Paulus, der ringt um Worte. Kennt ihr das? Man will etwas beschreiben, was einen begeistert und einem fehlen die Worte. Ich habe das Gefühl, so geht es dem Paulus hier. Also in einem Aufsatz gäbe das keine gute Note, jedenfalls nicht heute. So eine Häufung von Adjektiven hintereinander weg und immer noch größer und noch herrlicher. Und aber dem Paulus fehlen einfach die Worte. Und er sagt, ich bete darum, dass Gott euch Augen des Herzens gibt, mit denen ihr das sehen könnt, mit denen ihr das aufnehmen könnt, mit denen ihr das wahrnehmen könnt. Ich bete, ich ringe mit Gott darum, dass ihr das wahrnehmt, dass es euch genauso berührt, wie es mich berührt, dass es euch genauso zu Herzen geht, wie es mir zu Herzen geht. Ja, lest euch doch unter diesem Gesichtspunkt mal unsere Lobpreislieder durch. Da ist auch ganz viel davon drin. Dass wir das nicht nur singen, so, ja, wir singen mal ein Lied. Lieben Moderatoren, wenn ihr mich ärgern wollt, dann ist das so eine Sache. Ja, wir singen jetzt noch ein Lied. Wir beten jetzt mit dem Lied. Aber dazu muss ich natürlich wissen, welches Lied jetzt kommt. Wir beten jetzt mit dem Lied. Wir wollen das tun. Wir ringen darum, dass Gott uns die Herzen öffnet. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Darum geht's. Gott tut ganz, ganz viel für uns und an uns durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Was heißt das jetzt? Was machen wir jetzt damit? Na, das habe ich nicht noch aufgeteilt. Lasst uns dem Vorbild des Paulus folgen, für die Gemeinde beten. Paulus sagt, ich höre nicht auf. Und das könnten wir jetzt nochmal durch die anderen Paulusbriefe verfolgen. Das ist etwas, was für Paulus ganz, ganz wichtig ist. Und Gemeinde lebt vom Gebet der Gläubigen. Wenn wir fragen, was ist das Wichtigste in der Gemeinde, dann ist es das Gebet, einzeln zu Hause und gemeinsam. Das sieht man ja auch an der Größe der Gebetskreise in den Gemeinden, dass das die intensivsten, größten und, nee, stimmt glaube ich nicht ganz. So sollte es sein, ist es aber leider oft nicht. Ja, die Gebetskreise sind eben nicht die stärksten und am meisten besuchten Kreise in der Gemeinde. Warum eigentlich nicht? Denn das ist die Säule, auf der die Gemeinde steht. Das Gebet für die Gemeinde. Und lasst uns füreinander beten. Wir alle brauchen ja diese Dinge. Wir brauchen diese Weisheit, um die Paulus hier betet. Wir brauchen die Offenbarung, dass wir wirklich erkennen, was Gott für uns hat. Wir brauchen all diese Dinge. Lasst uns doch füreinander eintreten. Einer für den anderen. Dass wir das einfach tun. Dass einer für den anderen betet. Ich finde, es ist eine gute Einrichtung, die jetzt im Moment ein bisschen eingeschlafen ist. Hier vorne liegt ja, steht ja die Gebetskiste, wo man Gebetsanliegen reinwerfen kann, aber das ist ja eigentlich ein Notbehelf. Eigentlich war es ja so, dass hier vorne Leute gestanden haben und zu denen man kommen konnte und konnte für sich beten lassen. Ich hoffe, dass wir das auch mal wieder ganz offiziell einführen können. Aber ihr könnt es ja trotzdem tun. Ihr wisst doch ungefähr, wer die Beter in der Gemeinde sind. Geht doch hin und bittet einfach, bete für mich. Ich habe übrigens einen Mann kennengelernt, der ist zum Glauben gekommen durch eine Kollegin. Die waren beide psychisch ein bisschen angeschlagen. Die Kollegin war Christin, er nicht. Und dann hat er sie mal nach Hause gefahren und dann hat sie erzählt, dann hatte sie so eine innere Stimme, bitte ihn, dass er für dich betet. Und dann hat sie so angefangen, mit Gott zu diskutieren, hat gesagt, also, der kann doch gar nicht beten. Wie soll denn der für mich beten? Der kennt dich doch noch gar nicht, Herr. Und doch bitte ihn, dass er für dich betet. Irgendwann hat sie aufgegeben, hat zu ihm gesagt, du, betest du für mich? Und weil er ein hilfsbereiter Mensch ist, hat er gesagt, ja klar. Vor allem ist ihm aufgefallen, oh, Moment mal, was habe ich denn jetzt versprochen? Und was man verspricht, muss man ja halten. Also jetzt muss ich mich ja wohl mal damit auseinandersetzen, was ich da eigentlich versprochen habe. Und darüber hat er angefangen, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen und ist zum Glauben gekommen. Später haben die beiden auch noch geheiratet. Also als wir sie kennengelernt haben, waren sie ein Ehepaar. Also bittet andere für euch zu beten Und wenn die dann erstmal überlegen müssen, na, wie mache ich denn das und was wir wollen, ja, ist das auch kein Fehler, ja. Und für die, die jetzt plötzlich gebeten werden, zu beten, ist doch ganz einfach, ihr dürft mit Gott über den anderen reden. Ist die einzige Form, wo ihr mal über einen anderen reden dürft. Ansonsten solltet ihr das nämlich bitte bleiben lassen. Außer mit Gott über den anderen zu reden. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht schwierig. Und wenn ich nicht weiß, worum ich beten soll, das ist mir auch schon oft passiert. Wenn da jemand krank ist und ich soll jetzt für diesen Kranken beten, was will Gott jetzt? Soll ich um Heilung beten? Soll ich um Stärkung beten, die Krankheit zu tragen? Manchmal weiß ich das nicht. Na und dann bete ich genau das. Herr, ich weiß jetzt nicht mal, worum ich beten soll. Was willst du tun für den Menschen, der mich jetzt gebeten hat, dass ich für ihn beten soll? Was ist jetzt dein Punkt? Und dieses Füreinander beten. Und deswegen geht mein Appell in beide Richtungen. Wenn du das Gefühl hast, ich brauche Fürbitte, dann sprich jemanden an. Warte nicht drauf, dass irgendjemand kommt und das von außen merkt, sondern sprich jemanden an, frag jemanden, würdest du für mich beten? Und andersrum, wenn du jetzt plötzlich gefragt wirst, weil der Pastor ja von hier vorne gesagt hat, man soll jemanden ansprechen, vielleicht wird ja schon der ein oder andere unruhig und denkt, na hoffentlich spricht mich keiner an. Also wenn du angesprochen wirst, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste, tu es einfach. Rede mit Gott über diesen Menschen. Bring seine Not vor Gott. Und bete gleichzeitig um das, was wir hier gehört haben, dass Gott ihm Weisheit gibt, dass Gott ihm Offenbarung gibt, dass Gott ihm einfach zeigt, was er für ihn hat. Betet, sagt, redet einfach mit Gott über den Menschen. Ihr könnt eigentlich nichts falsch machen, denn selbst wenn wir Unsinn beten, sorgt der Heilige Geist dafür, dass oben was Richtiges ankommt. Ist doch wunderbar, ihr könnt nichts falsch machen. Ja, das mag für Menschen falsch klingen, aber bei Gott kommt es richtig an, garantiert. Dafür sorgt der Heilige Geist. Also was Besseres gibt es doch nicht. Einfach füreinander zu beten. Also Punkt 1 in der Anwendung folgt dem Vorbild des Paulus, indem ihr für Gott, für die Gemeinde und für die anderen betet. Das Zweite, was wir lernen können, ist, worum wir beten. Und Paulus betet hier in erster Linie darum, dass die Menschen in der Gemeinde erkennen, was sie in Jesus, was sie im Vater haben. In den Versen davor, vor unserem Text, hat er ja beschrieben, was wir in Christus haben, was wir im Vater haben, was wir im Heiligen Geist haben. Und jetzt betet er darum, und Herr, öffne den Leuten die Augen, dass sie das, was ich davor geschrieben habe, erkennen. Und dass sie erkennen, was das für ihr Leben heißt. Ja, das ist ja wichtig. Ich meine, viele von uns wissen ganz, ganz viel. Aber das reicht ja nicht. Ich muss ja wissen, was hat das, was ich da im Kopf habe, mit meinem Leben zu tun. Und dazu brauche ich Weisheit, dazu brauche ich Erkenntnis. Ja, ich kann ganz viel im Kopf haben und im Herzen kommt nichts an. Es gibt bestimmte Themen, ich bin jetzt schon ziemlich lange Christ, deutlich länger als die Jüngeren hier überhaupt leben. Und trotzdem gibt es Themen, die sind bei mir im Herzen noch nicht wirklich angekommen. Ich weiß das, ich bete auch immer wieder darum, dass sie ankommen. Aber deswegen brauchen wir dieses Gebet, was Paulus hier für die Gemeinde betet, das brauchen wir immer wieder. Es kommt ein Zeitpunkt, wann wir es nicht mehr brauchen. Das ist, wenn wir bei Jesus oben angekommen sind. Bis dahin brauchen wir das, egal wie lange wir schon dabei sind. Dass wir wirklich kapieren, was das heißt. Was bedeutet es, mit Gott zu leben? Was hat er mir alles geschenkt? Was will er mir alles noch schenken? Dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet, dass wir das erkennen. Das ist mir so wichtig an diesem Text und an diesem Gebet. Es gibt sicher Feinheiten, die ich jetzt einfach übergangen habe. Aber wenn wir das mitnehmen, dass wir füreinander, für die Gemeinde beten und das auch noch regelmäßig, dass wir nicht aufhören können zu beten für die Gemeinde. Das wünsche ich mir und das wird uns verändern, das wird unsere Gemeinde verändern, das wird unsere Stadt verändern. Da passiert was. Und das wollen wir doch, oder? Das wünschen wir uns doch, danach sehen wir uns doch. In diesem Sinne also, lasst uns das mitnehmen, lasst uns das üben, lasst uns das lernen. Und jetzt lasst uns das tun, lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir auf dich hören dürfen, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir über alles mit dir reden dürfen. Und ich bitte dich, dass du genau das, worum Paulus hier betet, dass du das an uns tust, dass du uns diese Weisheit schenkst, dass du uns Offenbarung schenkst, dass du uns Augen des Herzens schenkst, damit wir erkennen, was du für uns hast, was du in der Vergangenheit schon für uns getan hast, was du jetzt und hier und heute für uns tust und was du morgen oder übermorgen, was du in der Zukunft für uns tun willst. Schenke, dass wir das Grundsätzliche erkennen, was für jeden gilt, aber auch ganz individuell, was du mit uns und unserem Leben vorhast. Ich bitte dich um diese Weisheit, um diese Offenbarung, um diese Erkenntnis. Herr, die können wir uns nicht selber aneignen, sondern wir brauchen es, dass du das an uns tust. Amen.